Kern von Kulturen stehen Gedanken. Sie sind die Kristallisationskerne gesellschaftlicher Strukturen und sie kristallisieren aus den Bedingungen menschlicher Lebenswelten. Hä? Sie sagen mir, wer ich sei, wo ich stehe, wie die Welt sei und wie sie sein sollte, wovor ich mich fürchten soll und was ich ersehnen kann, was Glück ist und was Leid, was gut und schlecht und wer gut und wer schlecht und weshalb. Sie bestimmen, was ich sehe, wie ich es sehe und was ich tue. So erschaffen Gedanken die Welt. Was sagt die da? Die Eroberungsgesellschaft beruht auf dem Krieg. Ihr begehrtestes Gut ist die Macht. Ja. Die Eroberungsgesellschaft ist eine Gesellschaft im Krieg. Ihr Kerntrauma ist das Trauma von Täter und Opfer. Täter und Opfer ist ein Kernthema unserer Gesellschaft. Was sagt die da? Alle 4 Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.woeste-welle.de. Woher kommst du? Was für eine diskriminierende Frage. Wer sowas sagt, beweist sofort, hier steht ein fremdenfeindlicher Täter. Ein ewig gestriger gar? Ein typischer Bio-Deutscher. Woher kommst du? Vom Bodensee. Ah, ich komme aus Hamburg. Wow, und du? Aus Bad Urach. Naja, das war nun nicht so weit von Tübingen, auch in Schwaben. Ob ich jemanden aus Tübingen getroffen habe, damals, als wir Erstsemester vor den Institutsgebäuden der Biologie der Uni Tübingen standen, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wäre vielleicht sogar peinlich gewesen, nix weit gereist, raus aus der elterlichen Höhle. Und woher kommst du? Das war unsere Standardkontaktaufnahme unter uns frisch Angekommenen. Mondleiter hinauf. Heute Abend ist der Mond wie eine Kinderwiege. Heute Abend schaukeln wir im Mond und wir spielen Sternen hüpfen. Heute Abend surfen wir über die Milchstraße. Heute Abend steigen wir die Mondleiter hinauf und wir spielen Xylophon mit den Sternen. Heute Abend nur du und ich. Wir steigen die Mondleiter hinauf und schaukeln im Mond und spielen Sternenhüpfen und gleiten über die Milchstraße, du und ich.
Hand in Hand. Heute Abend, heute Abend. Und ich bin hier und du bist dort. Aber wir treffen uns am Ende der Mondleiter. Und reisen die Milchstraße entlang. Vielleicht kommen wir bei Peter Pan an. Oder auch nicht. Vielleicht finden wir eine ganz eigene Insel in den Wolken, in den silbernen Wolken im Mondlicht. Und wir spielen Sternen-Xylophon.
Ich. Hierher kommen ja schon Menschen aus anderen Ländern. Kulturvergleich von Frau zu Frau. Ich stand an meinem ersten Tag in meinem neuen Studienfach Ethnologie vor dem Seminarraum und einem asiatisch aussehenden Mädel. Also stellte ich die Frage, mit der wir Erstsemester meines fehlgewählten ersten Studiums uns einstens zu begrüßen pflegten. Woher kommst du? Das Gesicht vor mir verfinsterte sich. Blitze schossen aus Gewitterwolken auf mich zu. »Aus dem Schwarzwald«, lautete die wutentbrannte Antwort. Ich traute mich nie mehr, diese Frau anzusprechen. Ich war zur Täterin geworden. Ihre Täterin, ihre Feindin. Ich hatte, ohne es zu ahnen, ihren wunden Punkt getroffen. Ich bin Jahrgang 1959. Für mich war Deutschsein lange mit Scham behaftet. Diese schrecklichen KZ-Bilder, die sie uns in der Schule gezeigt hatten. Und überhaupt, nein, Deutschsein, das war schon peinlich. Auf meiner ersten Interrail-Reise, diese unbeholfenen Gestalten, die da auf den Bahnhöfen herumeierten, wie entkommene Kälber. Wie viel attraktiver doch die Jugendlichen der anderen Länder wirkten. Ihr exotisches Aussehen machte die junge Frau für mich interessant. Ich wollte etwas über andere Kulturen erfahren und neue Menschen kennenlernen. Meine Frage war, wie vom ersten Studienbeginn her gewohnt, als Willkommen an einen anderen Menschen gemeint, vielleicht sogar einer potenziellen Freundin? Sie war mit ihrem Anderssein hier aufgewachsen. Kinder wollen dazugehören. Ihr Deutschsein war ein anderes als meines. Hier die potenzielle Freundin, da die erwiesene Feindin. Zwei Bezugssysteme, zwei Erfahrungsmuster, in denen derselbe Satz eine ganz andere Bedeutung hat.
Die Schwalben tanzen in der Luft.
Oder vielleicht sind es auch eher Mauersegler.
Die Schwalben tanzen in der Luft. Die Schwalben tanzen in der Luft.
In der Sommerluft.
Und der Himmel ist silberblau. Und der Himmel ist silberblau.
verwandelt sich in das Junigrün, bis noch immer helle Junigrün. Ist weit, ist ganz weit unter dem silberblauen Himmel und den tanzenden Schwalben.
Ich bin doch hier geboren und aufgewachsen. Ich gehöre doch hierher. Und dann werde ich ständig das gefragt. Oh doch, das verstehe ich. Als Kind möchte man dazugehören. Glaubst du mir nicht? Ich wollte so gerne dazugehören. Mein Ideal-Ich, in irgendeinem Tagebuch habe ich es wiedergefunden, war blond, blauäugig und, ja, gärtenschlank. Genau diese Formulierung. Tatsächlich hatte ich aber sogenannte Brünette, naja, nicht mal braune, der passende Ausdruck wäre wohl betonblond. Also betonblonde Spaghetti-Locken. Locken wollte ich natürlich auch haben, die waren ja so, oh. Graugrüne Augen, die habe ich heute noch. Bloß die Haare, die sind inzwischen Salz und Pfeffer. Und? Ich war dick und geradezu krankhaft schüchtern. Mein Ideal, ich blond gelockt, blauäugig und gärtenschlank, war natürlich äußerst beliebt. Und mein Lieblingsbild war, ich im Pulk mittendrin, dahineilend mit den anderen, juchzend. Tatsächlich ging ich in den Schulpausen allein am Rand hin und her. Heute würde das vielleicht einem Schulpsychologen auffallen. Damals galt ich als doof und arrogant. Ich brachte halt einfach kein Wort hervor, wenn ich nicht gefragt wurde. Und wenn du etwas anders aussiehst, vielleicht sogar einen dunkleren Teint hast als die Mehrheit derer um dich rum, dann grenzt dich das schon optisch ab. Dazu musst du gar nicht so doof sein, wie ich es war. Oh ja, ich kenne den Wunsch, dazu zu gehören. Und als Erwachsene? Ich hatte eine Freundin, die kam von Dralbra. Ich fand sie schön und witzig. Sie hat zum Beispiel Mobiles aus Eisschokofolien gebastelt. Fand ich gut. Sie hielt sich für schrecklich langweilig. Bloß von Dralbra. Später ist sie dann als Lehrerin nach Afrika gegangen. Ich weiß nicht, ob sie da glücklicher war, weil nicht bloß von Dralbra. Ich glaube irgendwie nicht. Warum? Ausschlaggebend ist nicht, wo Mensch herkommt. Ausschlaggebend ist die Wertschätzung des eigenen Selbstigen und die des Gegenübers. Und wenn man nicht hier geboren und aufgewachsen ist? Immer werde ich hier gefragt, wo ich herkomme. Die Deutschen gönnen uns wohl ihr Deutschsein nicht. Der das sagte, war ein mir sehr sympathischer junger Mann aus einem, sagen wir mal, orientalischen Land. Ich mochte ihn. Er war weit gereist, ein kluger, weltoffener Mensch. Ich hatte zumindest an einem Abend die Gelegenheit, mich mit ihm zu unterhalten. Aber über diesen Satz haben wir nicht gesprochen. Er beschäftigte mich aber, ich konnte damals noch nichts dazu sagen. Also, wenn du tatsächlich in einem anderen Land als Deutschland aufgewachsen bist, Wie war das dort mit Menschen, die dort nicht aufgewachsen sind, die neu waren in der Umgebung oder einfach ungewohnt, fremd wirkten? Wurde das nicht bemerkt? Wurden die umstandslos willkommen geheißen? Wie war das mit Andersgläubigen? Waren die genauso angesehen, genauso geschätzt und unterstützt? Wart ihr stolz auf eure Nationalität? Ja? Warum bist du es dann hier nicht mehr? Du willst, dass ich dich als Deutsch anerkenne? Aber willst du denn wirklich Deutsch sein? Eine hässliche Deutsche? Die da, die Nazis, die Diskriminierer, die Täter, die hässlichen Deutschen, die Kartoffeln. Ich glaube nicht. Wenn ich also recht habe, dann willst du nicht Deutsch sein, weil du dann so wärst wie ich, aber ich soll dich als Deutsch anerkennen, richtig? Sonst gönne ich dir mein Deutschsein nicht. Eine Freundin, die ein bisschen älter ist als ich, wie gesagt, ich bin Jahrgang 59, war verblüfft, dass diese Frage, wo kommst du her, ein Affront ist. Sie sei das auch bisweilen gefragt worden. Aber die Freundin ist ja auch eine Bio-Deutsche. Halt, Moment. Ihr Vater war doch ein ungarischer Konzertmeister und sie Solo-Geigerin in großen Symphonieorchestern. Vielleicht ist sie ja deutsch genug, um es als Kompliment aufzufassen, als nicht deutsch zu gelten. Wir hässlichen Deutschen. Ich erinnere mich an diese Freude, der Ferienjob mit all den internationalen Ferienjobbern und diese eine Frau, die ausrief, auf Englisch natürlich, »Was? Ich sei eine Deutsche? Das hätte sie nie geglaubt. Sie hätte mich für eine Holländerin gehalten.« Was war die hässliche Deutsche doch beglückt? Deutsch sein als Last, woanders herkommen, als bewunderte Besonderheit. Weißt du was? Ich denke, dieses Deutschsein, von dem du glaubst, dass ich es dir nicht gönne, das existiert in deinem Kopf. Es ist das, von dem du glaubst, dass die da es haben, wenn du als Fremder in dieses gelobte Land kommst. Eine gesicherte Existenz, ein fragloses Zuhause sein in diesem Land. Du legst es in mich hinein. Also genau das, von dem ich einstens glaubte, dass die anderen es im Gegensatz zu mir besäßen, dieses selbstverständlich Hiersein in Sicherheit. Inzwischen hat sich diese meine Ansicht etwas relativiert.
Lass uns doch in den Biergarten gehen, denn im Biergarten, da ist es schön. Lass uns doch in den Biergarten gehen. Und ich und sie und er, vielleicht kommen auch noch unsere anderen Freunde her. Lass uns doch in den Biergarten gehen, denn im Biergarten, da ist es schön. Und am Samstag war ich in einem besonders schönen Biergarten am Bodensee beim Schorsch hier. Im Biergarten da. Und die Hunde spielten am Ufersaum. Und einer war besonders witzig, ein Riesenpudel. Und er sagte immer, Herrchen, spiel doch mit mir. Herrchen, komm. Sagte er natürlich nicht, aber er hat so geguckt wie, komm und spiel doch mit mir. Schau, es ist doch hier im Wasser so kühl und fein. Willst du nicht bei mir sein? Doch in den Biergarten gehen, dort ist es schön, dort ist es schön. Lass uns am Wassersaum gehen, da ist es schön. Oh, das kann auch ein, das muss nicht am Mittelmeer sein, das kann auch ein Kiesstrand sein oder ein Grasstrand an der Steinlache. Lass uns ein bisschen planschen. Oder in den Biergarten gehen. Lass uns doch in den Biergarten gehen, was so schön. Lass uns zusammen ins Grüne gehen, da ist das schön, da ist das schön. Lass uns zusammen ins Grüne gehen. Und dann schau mit mir ins Blau. Wow! Lass uns zusammen gehen, zusammen sein, das ist schön. Mit dir zu sein, finde ich so schön. Magst du mit mir in den Sommer gehen?
Wo kommst du her? Wann denke ich das? Es hat etwas mit der menschlichen Gehirnfunktion zu tun. Wir benötigen für unser Verhalten eine Orientierung. Wo sind wir? Wer bin ich? Wer ist mein Gegenüber? Wie ist die Beziehung zueinander? Wie sind die Handlungsoptionen? Dazu entwickeln wir Kategorien, die blitzschnell gescannt werden. Etwas Ungewohntes ist eine Störung in der Einordnung, ein ungewohntes Äußeres, ein ungewohnter Akzent. Tatsächlich hat die Frage, wo kommen Sie her? In dem Fall die Aufgabe, dieses Fremde einzusortieren. Oh, da ist etwas Ungewohntes, was ist das? Ah, die Person sieht so aus, spricht so, weil sie aus Venezuela kommt, ihre Eltern aus Somalia kommen, ach so. Sache geklärt. Erstmal. Im Grunde tasten wir uns ständig danach ab, was wir voneinander erwarten können. Der Impuls ist unwillkürlich. Er ist im Ursprung neutral. Entscheidend ist die Wertung dessen, was wir wahrnehmen. Nach einem Artikel im Tagblatt, in dem die Frage nach der Herkunft als bewusste Ausgrenzung gebrandmarkt wurde, meldeten sich mutmaßlich schwäbische Leserbriefschreiber. Sie sagten, dass sie in nördlicheren Teilen Deutschlands ebenfalls gefragt würden, wo sie herkommen. Eine gewisse Empörung war zu spüren. Oder bin nur ich empört? Was empfinde ich? Ich bin empört. Ich fühle mich zu Unrecht verurteilt, beurteilt, nicht respektiert, benutzt. Mal wieder. Nun habe ich eine Opfergeschichte. Ein Trauma. Ja, in der Tat ein Trauma. Ich war nicht von ungefähr ein verschüchtertes Kind, das von sich aus niemanden ansprechen konnte. Aber trotzdem denke ich, dass nicht nur ich so empfinde. Geschieht Ihnen ganz recht, dieser Mehrheitsgesellschaft, diesen Tätern? Sind wir das? Einfach, weil wir Biodeutsche sind? Die sind halt so, die da. Wer sich angegriffen fühlt, wird, ja was? Sich wehren? Und dann? Opfer- und Täterzuweisungen strukturieren eine Begegnung auf fatale Weise vor. Was soll ich tun, wenn ich als Täterin positioniert werde? Und wenn ich damit ein Thema habe? Und wer hat damit kein Thema? Was denkst du, wenn ich dich anschaue? Du hast tolle Haare und ich denke, wow, wie schön. Die sieht orientalisch aus, woher sie wohl stammt. Und du? Was denkst du? Wieder mal so eine doofe Glotzkartoffel? Oder ich denke, was für ein schönes Kleid. Tolles Muster, steht dir super. Hast du das aus Afrika mitgebracht? Kommst du daher? Du siehst toll aus. Und du? Was denkst du? Denkst du, schon wieder so eine respektlose, rassistische Weiße? Da habe ich Angst davor. Da schaue ich lieber weg. Nun wirst du vielleicht sagen, muss dich halt ein bisschen anstrengen, du Bio-Deutsche. Aber hey, hier sind nur du und ich. Wir sind beide an dieser Situation beteiligt. Ich weiß nicht, wie du bist. Und du kennst mich genauso wenig. Ich bin nicht die Mehrheitsgesellschaft gegenüber ihrem Opfer. Ich bin ich. Und ich habe meine eigene Geschichte. Auch eine eigene Opfergeschichte. Was passiert, wenn du mich eher als potenzielle Feindin betrachtest, denn als potenzielle Freundin? Vielleicht ist das ja gar nicht so, aber wenn ich mehr und mehr Angst davor bekomme, dass du das von mir denkst? Ellen ist ein absolutes Vorbild für mich. Ich sollte mal öfters an sie denken, wenn ich mich mal wieder irgendwo verarscht und verdorft fühle. Sollte ich an Ellen denken, die sich einfach nicht unterkriegen lässt, mit dieser Menschlichkeit auf andere zugeht und überall Freunde hat. Ellen, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, das ist die Frau, die in der Reha vor mir an der Rezeption stand. Und ich schaute auf die afrikanischen Zöpfe vor mir und dachte, ist das eine echte Afrikanerin? Ist sie? Naja, inzwischen ist sie ziemlich eingedeutscht, aber immer noch made in Nigeria. Und sie heißt natürlich nicht Ellen. Aber meine Neugier hat dazu geführt, dass ich zu meinem Freund sagen konnte, Ellen ist toll. Und wisst ihr was? Ellen hat zu ihrem Mann gesagt, Elvira ist toll. Gut, dass ich so neugierig war, ob diese Frau aus Afrika kommt. Hat sich nämlich rausgestellt, wie gesagt. Oh. Und ich war eigentlich auf Einsiedlertum gepolt. Also die Frage nach der Herkunft. Doch, doch, erklärte mir eine Frau in meinem Alter. Das ist schon negativ gemeint. Sie war als Handwerkertochter auf einem Gymnasium der höheren Töchter.
Bidi, 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 b sind denn all die nervigen Leute da?
Da fragt dich keiner, wo du herkommst. Das sagte vor langer Zeit, also genauer gesagt in meiner Nochjugend in den 80ern, eine einstmals berühmte deutsche Schauspielerin lobend über den Ort, an dem sie zum Zeitpunkt des Interviews lebte. Ich war irritiert. Was war denn schlecht an dieser Frage? Ich finde den Satz immer noch daneben. Warum? Kann ich inzwischen sagen. Es ist nicht entscheidend, ob dich jemand fragt, wo du herkommst. Es ist entscheidend, ob man dich danach bewertet, wo du herkommst.
Wozu sind denn all die nervigen Leute da?
Damit du was zu lachen hast.
Worüber soll ich mich denn sonst aufregen?
Und ist es nicht toll, dass es so viele doofe Leute gibt? Da kann man sich so schlau fühlen.
Und so richtig wütend werden.
Also das lasse ich mir nicht gefallen. Nein, das lasse ich mir bestimmt nicht mehr gefallen. Und das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht. Nun warten wir nur mal ab, bis wieder so eine dumme Nuss herkommt und meint, sie könnte uns einmachen.
Wozu sind denn all die fürchterlichen Sachen da?
Das ist, damit du ein bisschen Pfeffer in deiner Lebenssuppe hast. Und du hast doch neulich erst gesagt, Vanillemilch, diese Vanillemilch, die ist mir zu süß. Und da muss ein bisschen Salz rein. Und es muss ein bisschen Chili rein. Ins Leben. Und dann beschwerst du dich? Wir beschaffen dir all diese Gewürze und du stehst da, ich will alles in Zuckerwatte, in Zuckerwatte. Ich hatte schon Zuckerwatte. So süß. Naja, ab und zu mal.
Biri, 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 bam, bam, bam. Wozu sind alle diese schreckerlichen Sachen da?
It's an adventure tour.
Das andere ist erstmal nur das andere. Seine Neutralität verliert es erst mit einer wertenden Einordnung. Aber die Irritation als solche ist kein Rassismus. Sie ist ein Reflex, ein Teil unserer psychogenetischen Ausrüstung, die Aufgabe, das, was uns begegnet, einzuordnen, um damit umgehen zu können. Ob eine solche Irritation als bedrohlich oder als anregend erlebt wird, hängt von der psychischen Hintergrundsituation der Person und ihrer Umgebung ab. Den Reflex kann man nicht verhindern. Wenn man ihn von vornherein als negativ einordnet, bestimmt man auf diese Weise auch den weiteren Verlauf. Eine moralische Verurteilung bewirkt Zwang. Zwang bewirkt eher eine Gegenreaktion. Eine positive Verständigung fällt viel leichter, wenn derlei Irritationen erst einmal als das dargestellt werden, was sie im Grunde sind. ein Kommunikationsproblem, eine Frage der Verständigung.
Und dann stehen wir da und schauen den Mond an, schauen den Mond an. Aber was das eigentlich Interessante dran ist, wir stehen zusammen da und wir schauen zusammen den Mond an.
Und dann stehen wir da
und schauen den Mond an.
Und schauen den Mond an.
Warum mich das so beschäftigt? Weil die bedingungslose Brandmarkung der Frage, wo kommst du her, einen Traum zerstört, den ich ein Leben lang gehegt habe und für den ich mich auch eingesetzt habe. Für mich war diese Frage ein Zeichen der Wertschätzung. Herkunft, egal in welcher Weise verstanden, sozial oder kulturell, als Teil meiner Geschichte und der des Gegenübers, war für mich immer etwas Kostbares, etwas, das unser gegenseitiges Verständnis und unseren Horizont erweitert, etwas, das Interesse signalisiert und Annäherung möglich macht. Wie wäre das denn? Du klingst, als kämst du irgendwie aus Südbaden? Ja, ich bin in Freiburg geboren und aufgewachsen. Und deine Eltern? Die kommen aus Korea, ist aber schon lange her. Was hat sie hergeführt? Die Musik, sind beide Musiker. Meine Mutter ist Opernsängerin. Naja, gewesen, dann kam ich. Wow, Opernsängerin. Ich habe von einer Bekannten gehört, an ihrer Musikschule waren viele aus Korea. Und die seien alle so verdammt gut gewesen. Unglaublich diszipliniert und begabt. Ist das kulturell oder genetisch oder beides? Tja, weiß ich doch nicht. Ich studiere Journalistik. Du bist ja Tübingerin, aber deine Eltern? Oh, die kamen aus dem Iran. Boah, sind sie geflohen? Ich habe eine Doku gesehen und eine Frau interviewt, die inhaftiert war. Das hat mich sehr beschäftigt. Ach, weißt du, ich will gar nicht dauernd über die Vergangenheit reden. Ich bin jetzt hier, ich bin hier geboren und im Moment beschäftigt mich mein Studium. Naja, kann ich auch verstehen. Ich war auch immer wieder mit der deutschen Vergangenheit konfrontiert und mit der meiner Eltern. Nee, keine Nazi-Vergangenheit. Herkunft im Sinne von Schicht. Das prägt mich natürlich und es ist etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Aber ich bin natürlich zuerst einmal ich. Was studierst du denn? Politikwissenschaft und Orientalistik. Aha, jetzt fang nicht wieder an. Oh doch, ich glaube dir. Ich finde auch, dass man darüber reden sollte und nicht so tun, als gäbe es das nicht. Dass Menschen diskriminiert werden nämlich. Und ich werde dich auch nicht mehr fragen, wo du herkommst. Naja, nicht gleich, wenn wir uns treffen. Später schon, wenn wir eine gewisse Basis haben. Ich akzeptiere, klar akzeptiere ich, wie du das empfindest. Du empfindest es so. Aber ich erwarte auch etwas von dir, dass du mein Empfinden genauso akzeptierst. Dann sind wir auf einer Stufe und dann kann ich dir vertrauen. Dann sind wir zwei menschliche Wesen und potenzielle FreundInnen statt Opfer und Täter in einer Gesellschaft im Krieg.
Thank you.
Moment stehen wir da. Und ich schau den Mond an.
Ach, ist es aufregend, ein Blutmond.
Naja,
naja, als ob halt so Wolke davor wäre.
Und dann stehen wir da und schauen den Mond an. Schauen den Mond an.
Aber was das eigentlich Interessante dran ist, wir stehen zusammen da und wir schauen zusammen den Mond an.
Und dann stehen wir da
und schauen den Mond an.
Und schauen den Mond an.
Und freuen uns an der Nacht. Und ich wünschte mir so sehr. Ich wünschte mir so sehr. Dass wir alle gemeinsam sein könnten, gemeinsam sein könnten. Und egal, ob da ein Mond ist oder eine Sonne,
dann stehen wir da.
Vielleicht tanzen wir auch.
Freuen uns,
dass wir leben.
Schauen den Mond an und die Sonne
und das Gras und die Blumen.
Und dann stehen wir da
und berühren uns im Herz. Okay, ihr findet das jetzt vielleicht ein bisschen schmalzig, aber was machen wir dann?
Ich wünsch mir so sehr, ich wünsch mir so sehr,
dass wir verstehen könnten. Nur wenn wir gemeinsam gehen, kann diese Welt bestehen.
Und dann stehen wir da
und der Mond
ist ein Honigmond,
von dem Süße tropft.
Und dann stehen wir da, vielleicht tanzen wir,
vielleicht tanzen wir auch. Und wir müssen nicht mehr Täter und Opfer sein.
Ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen nicht nach ihrer Herkunft bewertet werden, weder nach der kulturellen, nationalen, ethnischen noch der sozialen. Ich wünsche mir eine Welt, in der die Frage, wo kommst du her, nichts anderes ist als ein Zeichen von Wertschätzung, von Interesse am anderen, der Annäherung und des gegenseitigen Verstehens und Bereicherns durch die Lebensgeschichte des jeweiligen Gegenübers.
Thank you. Was? Wölkchen, wie Sahnetupfer. Deinen Fußsohlen. Ein krümeliger, warmer Sand, der ein wenig fester wird, vorne, vorne am Wassersaum, wo die Wellen über den Sand lenken und über deine Füße lenken. Salzige Zungen. Am Wassersaum, am Rand der Unendlichkeit. Ja, ich weiß, hinter diesem Horizont ist ein weiterer Horizont. Und diese Erde ist nur rund und endlich. Aber seien wir doch mal ehrlich. In Wirklichkeit gehen wir immer am Rand der Unendlichkeit entlang. Du weißt nicht mehr, wo das Meer aufhört und der Himmel anfängt. Dieser salzige Atem, als ob die Welt atmet und das Meer ist die Lunge dieser Welt und diese Welt atmet, sie atmet dich und du selbst bist ganz winzig und du verschwindest irgendwo da, an diesem Ufersaum und ist trotzdem immer noch da.
Elviras ABC. Heute Rasse. Es gibt keine Rassen, habe ich neulich gelesen. Aber ich habe hier das Bild eines westfälischen Totlegers in Gold. Wieso Totleger? Umleger? Killer? Nein, mal wieder ein Beweis für die menschliche Intelligenz. Totleger, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, ich hatte noch keinen Kurs in Platt. Also, das heißt Dauerleger. Und das macht damit auch kein Er, sondern das macht nur sie. Es gibt sie auch in Silber, also weiße oder goldbraune Halskrause, falls Mensch das so nennt, und Grundfarbe unter der schwarzen Zeichnung. Groß und robust sind sie und ganz fleißige Eierleger. Genau, eine Hühnerrasse, eine bedrohte. Hühnerrassen, Hunderassen, Pferderassen, die gibt's doch nur, weil Mensch sie züchtet, oder? Und wenn Mensch sich raushält, findet dann der prächtige Totlegergückel in Gold nur die robuste Totlegergaggeline in Gold attraktiv? Ich weiß es nicht. Bei Hunden spielt das wohl keine Rolle. Aber die Natur züchtet doch auch. Hatte ich nicht gesagt, die Natur ist keine Person? Naja, Natur als Set von Umweltbedingungen. Da gibt es die zierlicheren Menschen im Urwald und als Gegenbeispiel dieses Volk von Viehzüchtern in der Steppe, besonders große, langbeinige Menschen, perfekt für ein Leben in der Steppe. Und die Menschen in Gegenden mit weniger Sonneneinstrahlung, allesamt mehr oder weniger ausgeblichen. Und warum gibt es so viele großartige koreanische Musiker innen? Ein Musikalitätsgen in der koreanischen Bevölkerung? Oder ein Gen, das bessere Konzentrationsfähigkeit hervorbringt? Vielleicht würden ja mehr asiatische Kinder den Bonbon-Test bestehen als europäische. Oder liegt es an der Kultur? Ein Wechselspiel von Kultur und Natur. Der Stoffwechsel von Ackerbauern und Viehzüchtern unterscheidet sich ja auch. Nur Völker mit vielen Generationen Milchwirtschaft können als Erwachsene Milchzucker verdauen. Lauter spannende Fragen. Wie schön, dass der große Buntaff, genannt Homo sapiens sapiens, so viele Varianten hervorgebracht hat. Wieso also keine Rassen? Für die genaue Nachforschung hilft mal wieder Wikipedia. Da zeigt ein spanischer Priester in einer Schrift von 1438 die heute noch gebräuchliche Methode, das, was man glauben möchte, unbewiesen als Tatsache darzustellen. Er erklärt nämlich, dass ein Kind eines Ritters und ein Kind eines Bauers unter neutraler Erziehung auf jeden Fall ihre ritterliche bzw. bäuerliche Natur offenbaren würden. Weshalb? Aufgrund ihrer Rasse. Ganz klar, ihrer Abstammung. Das war laut Wiki die älteste nachgewiesene Verwendung des Wortes. Und damit stoßen wir mal wieder auf den Grund des Übels, das sich übrigens auch in der vornehmen Blässe spiegelt. Wer hatte denn blasse Haut? Diejenigen, die im Schatten sitzen konnten, während andere für sie ackern durften. In der Eroberungsgesellschaft lautet die Kernfrage, wer hat die Macht? Will mein, wer befiehlt wem? Und um die Zustände zu sichern, hat es sich als probat erwiesen, die Menschen in bessere und schlechtere einzuteilen. Die Besseren, das sind die, die befehlen. Die Schlechteren, die Befehle entgegennehmen müssen. Das funktioniert übrigens auch bei bezahlten Anweisungen. Damit ist Diskriminierung ein struktureller Bestandteil der Eroberungsgesellschaft. Nicht von ungefähr klingt es heute noch respektvoller, Landwirt zu sagen, statt Bauer. Als die europäische Eroberungsgesellschaft auf militärtechnisch weniger Entwickelte stieß, waren darunter zu ihrer Freude viele, vor denen sie schon naturgemäß bleicher waren. So wurde aus dem dummen Bauern schnell der dumme Neger. Und bevor ihr jetzt stürmisch in den Endprodukten eurer Verdauung kramt, ich bin ganz und gar dagegen, ein menschliches Wesen so zu nennen. Aber das Wort mit einem Aussprachetabu zu belegen, verleiht ihm eine Macht, die es nicht verdient hat. Wenn man also aufhören würde, Menschen abwerten zu wollen, könnte man das Wort ja auch ganz neutral für Menschen verwenden, oder? Wie will Mensch das abgrenzen? Wenn Mensch genau hinsieht, zerfallen diese Varianten in Varianten und dann wuseln die auch noch so umher. Manche mehr, andere weniger. Und das schon seit es den großen Buntaff als solchen gibt. Bei Hühnern kann man das eingrenzen, weil die ja so gezüchtet sind. Und dann gibt es noch etwas, das manchen verblüffen mag. Anscheinend haben wir große Buntaffen von allen Arten die geringste genetische Bandbreite. Also, wir ähneln uns anlagentechnisch untereinander allesamt mehr als beispielsweise Schimpansen. Anscheinend wären wir sogar zweimal fast ausgestorben. Das erste Mal, vor 120.000 Jahren, hätten nur wenige von uns an der Küste Afrikas überlebt. Vielleicht schwärmen wir deswegen so fürs Meer. Vor 70.000 bis 80.000 Jahren wurde es dann wieder ziemlich eng. Und erst seit circa 40.000 Jahren geht es mit der Spezies, die sich mit arttypischer Selbstüberschätzung Homo sapiens sapiens nennt, so richtig aufwärts. Zum Leidwesen aller anderen Tiere, von Felis lybica lybica vielleicht einmal abgesehen. Also keine Urrassen, die ein wie auch immer gearteter Schöpfergott an ihren vorgesehenen Platz gesetzt hat. Pigmentunterschiede, die nichts anderes bedeuten als eine Balance zwischen UV-Schäden und Vitamin-D-Produktion und alles in allem nichts anderes als eine evolutionäre Momentaufnahme einer hin- und her wuselnden Spezies, deren Individuen allen Phänotypen zum Trotz mehr miteinander gemeinsam haben, als einigen von ihnen lieb sein mag. Das war Was sagt die da? Von Elvira Stecher. Alle vier Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr, in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.woiste-welle.de. Nachzuhören auf meinem Blog und Podcast Was sagt ihr da? Auf der Homepage der Wüstenwelle.
Schau, was da durch dein Fenster kommt.